Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ein Wein-Startup startet im Remstal. Wir werden da auf jedem Weinfest sein, auf jeder Weinmesse. Da haben wir gemerkt, naja, ganz so gut kommt es gar nicht an, obwohl wir eigentlich alle gekannt haben.
Herzlich willkommen beim Genuss-Talk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's um Wein, aber nicht um den Wein, bei dem man erst 20 Minuten am Glas riecht und dann über Mineralität diskutiert, sondern um einen Wein, der euch wach hält. Klingt absurd? Fanden viele. Mein heutiger Gast hat das trotzdem durchgezogen. Zusammen mit seinem Schulfreund Max Plessing hat Maximilian Koch Winefly entwickelt. Roséwein mit Koffein, Taurin und Guarana. Eine Schnapsidee, wie sie selbst sagen. Inzwischen aber im Regal bei Rewe und Edeka. Die Weinwelt hat's nicht gerade geliebt, würde ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen gehasst, aber wir reden genau darüber. Und ich freue mich, dass du heute zu Gast bist, lieber Maximilian. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, lieber Johannes, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wunderbares Intro. Also ich glaube, ich muss gar nicht mehr sagen. Wir können, glaube ich, den Podcast beenden.
Naja, das war der schnellste Podcast aller Zeiten. Aber ich glaube, da gibt's noch einiges, was ganz spannend ist. Nämlich auch schon mal der Anfang. Ne? Du und Max, lustig, die zwei Maxe. Max Quadrat, Max hoch zwei. Ne? Ihr kennt euch schon ewig, seit der 5. Klasse, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau,
und korrekt. Irgendwann habt ihr dann zusammen beschlossen, Wein mit Koffein auf den Markt zu bringen. Aber erstens, was war das für ein Abend? Zweitens, wie kommt man denn dann plötzlich auf diese Idee? Wart ihr eher die Weintrinkerfraktion in jungen Jahren oder habt ihr einfach nur gedacht, hey, da muss ich mal was tun?
Also kurz gesagt, es war so, es war eine Schnapsidee. Also das hast du schon richtig interpretiert. Das stimmt auf jeden Fall. Wir kommen aus dem Remstal, also aus Fellbach. Das heißt, wir hatten auf jeden Fall, also der Max aus Beudelsbach, also Remstal insgesamt, der Max aus Beudelsbach, ich aus Fellbach. Und da lag es natürlich nahe, auch irgendwas mit Wein zu machen. Wir haben ursprünglich dann während dem Studium, sage ich mal, so nicht nur studiert. Wir haben ab und zu natürlich auch die ein oder andere Party dann auch mal gemacht und auch das ein oder andere Kaltgetränk mal genossen. Und so ist das Ganze entstanden und dann dachten wir uns, warum gibt's eigentlich nicht irgendwie eine Alternative zu Wodka Energy, zu diesem Energy, das halt sehr synthetisch ist, sehr zuckrig ist und wo uns einfach irgendwie auf Dauer nicht geschmeckt hat, aber es extrem konsumiert worden ist in den Studentenstädten, also das heißt jetzt bei mir in Tübingen oder bei Max in Pforzheim. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert, haben gemerkt, naja, es gibt eigentlich im Bereich Wein sehr, sehr wenig Innovation, sehr wenig neue Produktkategorien. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal, haben jemanden kennengelernt, der es mit uns zusammen dann aufgebaut hat, weil, wie gesagt, ich komme aus der Juristerei, der Max kommt aus dem Marketing. Das heißt, wir hatten erstmal mit der Getränke-Weinbranche gar nichts am Hut, sprich, wir haben eigentlich ein Produkt gebaut, für uns. Das hat das Ganze irgendwie auch ein bisschen spannend gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann haben wir das Ganze angefangen. Und die richtige Marktreife, in Anführungsstrichen Marktreife, war dann 2019, also kurz vor Corona, haben das dann während dem Studium so als Side-Hustle gemacht. Und dann kam Corona und dann haben wir das Ganze erstmal auf Eis gelegt, was auch unterm Strich ganz gut ist oder war. Und haben uns das Ganze nochmal angeguckt und haben so ein bisschen unser Konzept geändert, die Rezeptur verändert, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf.
Ja.
Und so hat im Prinzip das Ganze begonnen und ja, wir sind einfach ins kalte Wasser gesprungen, haben losgelegt.
Ja, das ist ja schon mal sehr Mut, ja sehr viel, da gehört ja auch eine gewisse Portion Mut dazu. Klar, während man studiert, ist es jetzt vielleicht nicht so mutig, wie wenn man mitten aus dem Beruf kommt, aber nichtsdestotrotz für ein neues Produkt in so einer angestaubten Branche, würde ich ja einfach auch sagen. Und ihr, wie du ja schön erzählt hast, ihr habt außer den Trinkerfahrungen mit Wein einfach nichts am Hut gehabt. Also null Branchenerfahrung. Ich meine, einerseits ist das vielleicht auch letzten Endes der größte Vorteil für euch gewesen. Ich stelle es mir aber trotzdem auch schwierig vor, du kannst auch gleich noch was dazu sagen, dieser branchenfremde Blick, aber ich stelle es mir auch schwierig vor, da einen Partner in dieser Branche zu finden. Oder war das für euch einfach? Ihr arbeitet da ja mit jemand zusammen in Fellbach, wenn das so korrekt ist. Aber ist das dann trotzdem so einfach gewesen, da jemand zu finden? Oder hat er gedacht, oh Gott, was wollen die jetzt mit unserem guten Wein anfangen?
Wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir jemanden gefunden haben, der sowas in der Art schon gemacht hat. Alles andere war für uns ein Kampf. Wir sind sehr gut vernetzt im Remstal. Wir kennen sehr viele, sei es aus Vereinsaktivitäten, Handball, Tennis und so weiter. Kennen sehr, sehr viele Leute und dachten, na ja, gut, der Zugang, der wird doch eigentlich relativ einfach sein für uns. Ein Weinstartup startet im Remstal. Wir werden da auf jedem Weinfest sein, auf jeder Weinmesse. Da haben wir gemerkt, na ja, ganz so gut kommt es gar nicht an, obwohl wir eigentlich alle gekannt haben. Und haben gemerkt, dass das Produkt dass wir mit dem Produkt schon auf Granit beißen teilweise bei den Leuten, obwohl es eigentlich kein klassisches, sage ich mal, Konkurrenzprodukt ist jetzt für die Produkte, die es hier gibt. Ja, also sprich, Trollinger Feinherb wird der Kunde jetzt wahrscheinlich uns eher weniger trinken, genauso andersrum. Aber es war sehr, sehr schwer. Also wir haben gemerkt, es wurde immer wieder gecancelt. Es war sehr schwer, sich zu bewerben auf irgendwelche Weinfeste und so weiter. Und dann haben wir das dann auch irgendwann beschlossen und haben gesagt, okay, wir lassen das jetzt einfach hier leider in der Heimat und konzentrieren uns auf andere Märkte und haben das Ganze jetzt auch ein bisschen anders aufgezogen. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was mit Fellbach, also wir arbeiten nicht mit Fellbach zusammen. Wir hatten einen externen Winzer, mit dem wir das Ganze dann entwickelt haben, haben alles über Privatvermögen gemacht. Also alles, was wir reingesteckt haben, kam von uns aus dem Privatvermögen. Haben das Glück auch gehabt, dass wir, sage ich mal, aus gutem Elternhause stammen und da auch einiges einfach investieren konnten und haben einfach angefangen. Wir haben mit vielen geredet, wir haben mit vielen hiesigen Winzern geredet, aber hatten leider keine Chance, da irgendwie mit denen zu kooperieren. Es war einfach nicht erwünscht und jetzt gehen wir einfach unseren anderen Weg, was auch gut ist, weil wir jetzt halt einfach eine Zielgruppe erreichen, die mit Wein wahrscheinlich nie irgendwas am Hut gehabt hätte. Und das ist ja irgendwie auch spannend. Und gerade jetzt, wenn man den Weinmarkt anguckt, Johannes, du weißt ja, wie der Weinmarkt gerade aussieht. Der stagniert nicht nur, der geht gerade wirklich fallend runter. Ist es, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Produkt und sollte eigentlich die Winzer mal dazu anregen, vielleicht auch mal was Neues zu probieren.
Das ist korrekt. Ich meine, ne, das Thema alkoholfreie Weine ist ja auch so ein Thema, was nicht unbedingt gerne gesehen worden ist, wird aber natürlich mittlerweile auch sehr stark forciert, weil man gar nicht dran vorbeikommt. Und wieso nicht auch, mein Thema ist ähnlich gewesen, das erste Biermischgetränk in der Flasche war damals Mixery aus dem Saarland, ja, wo ich herkomme, von daher kenne ich das natürlich. Und da war der Aufschrei auch ganz extrem, ne? Wie kann man nur sowas da anbieten? Und dann hat man gesehen, okay, es ist gefragt und dann kamen natürlich die MeToo-Produkte. Jetzt haben wir gehört, wie die Anfänge waren. Wie lange hat es denn gedauert, bis euch tatsächlich jetzt, so wie, ich habe auch eine Flasche Weinfly hier, das Produkt dann auch so geschmeckt hat, wie es jetzt in der Flasche ist?
Es hat relativ lang gedauert. Also die Prototypen, ich rede immer von Prototyp, das ist immer vielleicht auch ein bisschen unfair gegenüber unserem ersten Produkt. Aber als wir 2018 angefangen haben, war es sehr weinig. Wahrscheinlich, dir würde es wahrscheinlich besser schmecken, tatsächlich. also es hat sehr stark nach Wein geschmeckt. Es war sehr, es klingt jetzt schon wie ein Sommelier, ne? Das kann ich eigentlich fast nicht sagen, aber es klingt jetzt sehr tanninhaltig, ja. Also man hat auch eine gewisse Herbe gehabt. Und das hat einfach zu unserer Zielgruppe 0,0 gepasst. Also viele unserer ersten Kunden, die ein bisschen älter waren, die sagen zu uns jetzt, boah, das ist mir zu fruchtig, das ist mir zu süß. Aber wir haben eigentlich 95% der Kunden, die wir jetzt gewonnen haben, die sagen, ja, so muss es sein. Es muss im Prinzip mainstreamig schmecken, es muss fruchtig schmecken, es muss locker schmecken. Es ist im Prinzip der erste Einstieg, den man mit Wein hat. Wir haben einfach eine riesen Zielgruppe zwischen 16 bis 25. Das heißt, da muss es einfach sein, darf es nicht komplex sein. Und da haben wir während Corona schon schwer dran getüftelt, dass wir die alte Rezeptur dann eigentlich auf 180 Grad gedreht haben und gesagt haben, okay, weniger Alkohol, easy to drink, alles ein bisschen unkomplexer, weniger Herbe und ein bisschen mehr Süße, ein bisschen mehr Frucht, so wie es jetzt ist, dass man eben die Herbe von dem, von Koffein und von Guarana nicht so extrem rausschmeckt, weil das natürlich von, ja, sag ich mal, im Alter von 16 bis 25 jetzt eher unbeliebt ist, ja. Und das war jetzt schon der Weg, wo wir gesagt haben, während Corona war das für uns eigentlich eine gute Zeit. Also eine gute Zeit, was unser Produkt anging, weil wir einfach sehr objektiv an die Sache rangegangen sind, nicht mehr so produktverliebt waren und gesagt haben, es gibt einfach ein paar Stellschrauben, an denen wir jetzt mal drehen müssen, damit wir jetzt die Zielgruppe abholen richtig, raus aus diesem klassischen Weinmarketing. Klassisch waren wir nie, aber klassischer. Und ja, dann Volldampf und so ist das Ganze entstanden. Du siehst ja wahrscheinlich das Etikett. Wir haben alles jetzt ein bisschen auffälliger, alles ein bisschen authentischer, alles ein bisschen direkter. Und so kriegen wir einfach viele Leute gerade, die ja mit Wein eigentlich nichts am Hut haben.
Ja, nee, ich habe auch gerade nochmal geguckt, 7,5 Volumenprozent und genau. Wie viel Koffein ist so in der Flasche drin?
Also 24 Milligramm auf 100 Milliliter. Kann man sich so vorstellen, Red Bull hat 30 Milligramm Koffein auf 100. Man muss aber dazu sagen, ist natürlich Alkohol mit drin, ist Verperlung mit drin. Das heißt, wir haben das Ganze ein bisschen runtergeschraubt. Wir haben auch Taurin ein bisschen runtergeschraubt, dass es einfach verträglicher ist, dass man es trinken kann. Man den Effekt zwar hat, den Energy-Effekt, den Wachmacheffekt, aber nicht dieses klassische ja Energy-Ding, was man halt so kennt, wenn man sich mal eine Dose irgendwie ordentlich reinfährt, dann geht's ja schon relativ schnell rein. Das hat man jetzt nicht. Also man kann auch mal ein Gläschen trinken, ohne dass man jetzt irgendwie im Bett liegt und Herzflattern kriegt.
Ja, ihr wart ja auch damit in der Höhle der Löwen. War das Produkt dann schon so, wie es jetzt vor mir steht, oder hat sich dann danach auch nochmal ein bisschen was verändert? Es gab ja da ja nicht unbedingt so ganz, also es gab keinen Deal und es gab auch nicht unbedingt so ganz positives Feedback.
Also das Produkt an sich hat sich schon stark verändert. Wir hatten zu dem Zeitpunkt Piccolo-Flaschen noch. Unser Branding war da auch noch ein bisschen anders. Es war gerade da, wo wir neu gegründet haben, 2024, wo wir dann auch abgedreht haben. Das Produkt an sich, was in der Flasche war, das war das Gleiche. Geschmacklich hat es ja, denke ich, kam das ganz gut an. Was natürlich so ein Punkt war, war der Handel, wo sie gesagt haben, es wird im Handel nicht funktionieren. Mittlerweile sind wir in 300 Märkten. Wir sind ein Zwei-Mann-Unternehmen. Ich glaube, das zeigt schon auch ein bisschen, dass der Markt gerade sich schon gedreht hat und dass die Leute schon wieder ein bisschen innovativer werden und Lust haben auf innovative Getränke. Aber ich sag's mal so, wir haben natürlich, Höhle der Löwen war für uns ein Mega-Push, marketingtechnisch. Viele Leute haben es einfach mal kennengelernt. Wir sind eine neue Produktkategorie, das heißt, wir müssen viel erklären zu dem Produkt, weil es natürlich Wine Energy klingt erstmal. Ich denke, du wirst wahrscheinlich auch erstmal, hat's dir wahrscheinlich die Fingernägel hochgerollt, als du es gehört hast. Aber man muss es einfach mal probiert haben und dafür war es natürlich eine super Plattform. Hat auch mega Bock gemacht. Also ich hatte jetzt kein Problem. Es war cool. Bestellung war auch top. Wir waren lange Zeit in den Top 10 auf Amazon, was Sekt anging, was Schaumweine anging an sich. Sekko, Weine allgemein, also das war schon krass und die Leute haben es einfach mal probiert und ja, es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Was man dazu sagen muss, wir hatten natürlich auch den kleinen Disput mit den Freunden aus Fuschel, also sprich Red Bull hat uns ja abgemahnt, das heißt, es stand auch so alles ein bisschen auf der Kippe, ob wir überhaupt ausgestrahlt werden und es wurde alles im Prinzip gepixelt, also sprich unser alter Slogan, der war auch nicht mehr drauf auf den Flaschen. Und waren trotzdem froh. Für uns war es eine gute Nummer und ich glaube, wir sind da ganz gut gefahren, so dass wir jetzt mit niemandem da einen Deal gemacht haben. Also ich glaube, das ist jetzt ganz gut. Wir können unser Marketing weiterhin so fahren, wir können unseren Vertrieb weiterhin so fahren. Und ich glaube, das passt alles soweit. Ja.
Hat die Sendung euch dann auch den Weg in den Handel einfacher geebnet? Ihr seid ja jetzt bei Rewe, Edeka gelistet, wollt auch nach Österreich gehen und so. Ist das dann dadurch einfacher gefallen als zuvor?
Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich glaube, dass die Einkäufer mittlerweile extrem zugeschissen werden mit Höhle der Löwen-Produkte. Wir hatten im Prinzip alle Einkaufsgespräche schon davor. Da war das noch gar nicht klar, dass wir bei Höhle der Löwen waren. Da ging es einfach rein um den Markt, rein um das, dass das Weinregal gerade gefühlt jeden Tag einen halben Meter kleiner wird und es einfach was probiert werden muss. Also kleiner Fun Fact, wo wir das erste Mal bei einer großen Handelskette eingeladen worden sind. 2019, da haben die uns noch ausgelacht und haben gesagt, naja, Wine Energy, schwieriges Produkt, warum sollten wir das ins Sortiment aufnehmen? Wir haben da eigentlich gar keinen Bedarf, weil alles andere läuft auch und die 35.000ste neue Filtration vom Riesling funktioniert auch. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Und mittlerweile sind unsere Einkaufsgespräche viel, viel einfacher, weil es muss was probiert werden, es muss was Neues passieren und es reicht halt eben nicht, dass man mal ein neues Etikett macht oder irgendeine neue Filtration oder irgendwie den Wein anders ausbaut und Peewees und was weiß ich, was ich da jeden Tag höre, weil das interessiert die Bubble zwar und ich bekomme das natürlich auch mit in der Weinbranche, auch wenn ich kein Sommelier bin, das interessiert die Bubble, aber es interessiert den Konsumenten nicht. Der Konsument, der guckt sich die Flasche an, der findet das Etikett vielleicht ansprechend und der will einfach mal irgendwas probieren. Der 99%, mit denen ich rede, die haben relativ wenig Ahnung von Wein, was ja auch okay ist. Und den Zugang, den wollen wir einfach mal ein bisschen einfach halten. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, dass wir das Ganze einfach mal direkt machen und weniger dieses elitäre Geschwafel und Palaver, das man halt so kennt aus der Weinbranche, dass wir das eigentlich komplett gekappt haben. Das ist eigentlich so der...
Da komme ich gleich nochmal dazu, ja. zu dem Geschwafel. Mich würde aber mal interessieren, wo steht ihr denn dann tatsächlich im Handel? Im Weinregal oder bei den Weinen? Weil es ja irgendwie so was zwischendrin ist.
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wir empfehlen immer, am besten bei den Weinfruchtcocktails. Weil das ist ein Regal, da kommt unsere Zielgruppe auch hin. Wir haben auch schon viele Märkte gehabt. Man kann bei 300 Märkten leider, was Key-Account angeht, ist das alles immer ein bisschen schwierig. Aber wir waren dann auch viel unterwegs und haben geguckt und da waren die Platzierungen teilweise wirklich schwierig, auch wenn wir die Empfehlungen ausgesprochen haben, weil zum Beispiel hier im Remstal ist teilweise einsortiert worden, regional, da stand der Trollinger und der Lemberger daneben. Da läuft natürlich ein 16-Jähriger nicht hin. So ehrlich muss man sich da machen. Und da gucken wir gerade schon, dass es eigentlich im Seco Fruchtwein Cocktail Regal dann steht und da fahren wir eigentlich auch ganz gut mit.
Ja, so kommt's ja auch aus der Flasche. Ne? Also ich da gestern mir schon mal einen Probeschluck ins Glas geschenkt habe, ist mir das auch direkt in den Sinn gekommen. Sprudelt wie so ein Seco und perlt ja auch noch dann leicht nach. Das muss man ja schon sagen. Ne? Jetzt nicht extrem viel Bubbles, aber leichte Perlage, wie man so schön sagt, wenn wir beim Geschwafel sind, hat man da schon noch. Und da habe ich ja direkt gesagt, okay, gut, ne, passt eigentlich wunderbar zur Zielgruppe. Zur Zielgruppe kommen wir auch noch, aber jetzt, wo wir schon beim Geschwafel sind, wie Perlage und so weiter, und du hast ja gesagt, ihr habt euch ja bewusst auch so ein bisschen distanziert, nachdem ihr diese ersten Erfahrungen aus der heimischen Weinbranche eingesammelt habt. Und ihr bekommt natürlich da auch einiges an Hate ab, so wie ihr selbst ja auch erzählt, sowohl auf LinkedIn, aber auch sonst überall, wenn man euch da folgt, kriegt man ja schon mit, dass es immer noch jede Menge Hate von Sommeliers und von anderen aus der Branche gibt. Was war denn so die schärfste Kritik, die euch auch so ja nicht nur kurz beschäftigt hat, vielleicht auch ein bisschen nachgewirkt hat und zum Nachdenken vielleicht auch gebracht hat?
Zum Nachdenken nicht, aber was wir auf jeden Fall sehr oft gehört haben, war, dass wir eine Schande für das Weinhandwerk sind. Das haben wir relativ oft gehört, so in allen möglichen Ausmaßen. Wir haben auch von einem bekannten, ich sag's jetzt mal so, Konkurrenz haben wir ja nicht so wirklich aus der Weinbranche, der wirklich wortwörtlich geschrieben hat, ich versuch's jetzt mal so zumindest ein bisschen zu zitieren, ich freue mich, wenn ihr sterbt und solche Geschichten. Ja, wie soll ich das jetzt auslegen? Also ich kann nachts trotzdem schlafen, das ist das Gute. Ich habe da jetzt kein Problem, aber ich finde es teilweise einfach absolut lächerlich, was wir da uns haben anhören müssen. Es sind Bewerbungen untergegangen. Hier bei vielen Veranstaltungen anscheinend untergegangen. Hatten wir auch öfters den Fall. Wir hatten immer wieder das Problem, wir hatten Zusagen teilweise auf einem großen Stuttgarter Fest. Ich denke, die Insider können sich denken, was es war. Und hatten die Zusage und ein paar Wochen davor hieß es dann, ja, es geht irgendwie doch nicht, weil aus dem und dem Grund, hanebüchene Argumentation und so weiter und so fort. Dann dachten wir, okay, wir gehen da komplett raus, was auch gut war. Bei uns ist eigentlich jetzt gerade die Lokalitäten, die halt eben nicht so krass an Wein gebunden sind, das sind eigentlich unsere starken Städte. Das heißt, Berlin, Hamburg, Köln, München, das sind so Städte, die bei uns gut laufen. Das heißt eigentlich überall, wo halt der Wein nicht so en vogue ist, wie es jetzt hier ist. Und damit fahren wir auch ganz gut. Also ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Wir haben immer versucht, irgendwie ja ins Gespräch zu gehen. Viele Winzer hier aus der Region versuchen uns zu kopieren. Das ist ja auch irgendwie ein kleines, ja, finde ich schön. Also unser Logo zu kopieren und irgendwelche Eventreihen aufzuziehen. Das ist alles schön, das freut mich, weil das ist ja auch so ein bisschen positiv. Also ich nehme es einfach mal so auf. Aber unterm Strich interessiert mich das nicht. Das interessiert uns nicht. Wir wollen unseren Weg gehen. Wir haben ein Produkt, wo wir Leute abholen, die viele einfach nie abholen werden. Und ich verstehe trotzdem die Diskussion nicht. Ich verstehe auch den Hate nicht, weil wir bringen ja im Prinzip die neuen Kunden an die ran. Weil wahrscheinlich werden die mit 30, 35 dann auch kein Weinflair mehr trinken, sondern die werden wahrscheinlich dann vielleicht auch mal zum besseren Wein greifen. Und das ist doch eigentlich eine coole Sache, dass wir überhaupt mal wieder einen Zugang schaffen. Aber anscheinend sehen das halt einfach viele nicht so. Das muss man einfach so hinnehmen, nehmen wir hin und
ja. Ja, das ist natürlich immer schon auch ein bisschen schade, ne, wenn man da nicht offen für Innovationen, Veränderungen ja auch vorhanden ist, bereit ist und offen ist. Ich denke, ne, wie gesagt, das Thema alkoholfrei ist ein bisschen eine andere Schiene. Da tut man sich ja auch unheimlich schwer, aber es gab ja auch das Thema mit Sekt letzten Endes auch, ne? Bis jeder Winzer mittlerweile ja auch seinen eigenen Sekt hat, hat man vorher auch gesagt, brauche ich nicht, will ich nicht. Und da gibt's ja ganz unterschiedliche Themen, die manchmal einfach auch ein bisschen Zeit brauchen, bis man dann sagt, okay, cool, was da passiert ist. Ja, du hast ja auch diese anderen Richtungen angesprochen, Fruchtsekkos und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch alles nicht das Originäre, was da so aus der Flasche und aus dem Weinberg oder Ähnlichem kommt, sondern es ist halt irgendwie eine Weiterentwicklung, die nach Marktbedürfnissen und nach Zielgruppe dann entwickelt worden ist und ja auch ihre Berechtigung hat. Ne? Und eure Zielgruppe, du hast gesagt, sicherlich würde auf diesen Weinfesten auch die ein oder andere Flasche Weinfly getrunken werden oder das ein oder andere Glas. Aber ihr seid ja jetzt halt hauptsächlich so Festivals, Raves, ne, so unterwegs, würde ich jetzt mal so sagen. Kannst du ja auch nochmal genauer ein bisschen eingreisen. Aber das sind natürlich auch alles Bereiche, in denen bisher Wein ja eher eine kleinere bis gar keine Rolle gespielt hat. Wie seid ihr denn daran gegangen, um dann irgendwie so einem 22-Jährigen, 20-Jährigen zu erklären, warum er jetzt Weinfleisch statt einer Dose Red Bull trinken soll?
Wir sind im Prinzip so rangegangen, erstmal marketingtechnisch zu sagen, wir brauchen jetzt mal einen starken Bruch, damit überhaupt Wein mal wieder cool wird, damit die Leute sagen, okay, ich probier's, weil wir wollten ja die Leute, die Wein erstmal uncool finden. Ja. Und das heißt, wir mussten sehr auffällig sein, wir mussten sehr jugendlich sein, wir mussten sehr provokant sein, auch lustig sein. Und dann sind die Leute eigentlich von allein gekommen. Bei uns war es tatsächlich dann so, was Festivals angeht, was Malle oder so angeht. Wir haben jetzt auch gerade einen guten Schwung aus der Ballermann-Fraktion, die bei uns gerade gut kauft und da auch wirklich ja sehr vielversprechend. Auf jeden Fall. Also es wird die nächsten Monate, glaube ich, eine gute Sache. Denen ging es immer darum, egal mit wem ich gesprochen habe, es war immer zu viel Gerede, es war zu viel Palaver. Trinken wollen sie trotzdem, also die trinken auch gerne Alkohol, aber wir schmecken halt besser wie ein Wodka Energy. Der Effekt ist der gleiche, also passt. Und wir haben immer gesagt, so nach dem Motto, kommt an unseren Stand, dann könnt ihr Mensch sein. Bei uns wird jetzt, ihr müsst nicht viel reden, wir erklären euch da nicht viel, probiert's einfach und wenn es euch schmeckt, cool und wenn nicht, dann ist auch okay. Und wir haben das halt immer relativ authentisch gemacht, weil du hast es ja auch vorhin gesagt, es wird viel gemacht mit Fruchtsäcke und so weiter und Co. Das ändert aber nichts daran, dass halt die Leute, die dahinter stehen, vielleicht nicht so wirklich dahinter stehen. Und das haben wir auf der Messe oder auf Events, auf Festivals schon immer gemerkt, wenn wir natürlich auch da stehen und für das Produkt brennen und sagen, hey, probier das mal, das ist irgendwie was anderes, das ist ein cooles Produkt und das ist Wein. Viele, die haben gefühlt in ihrem Leben noch nie irgendwie einen Kontakt gehabt mit Wein. Dann ist es halt sehr authentisch und sehr direkt und halt nicht der klassische Schlipsträger, den man halt jetzt wahrscheinlich nächste Woche auf der Prowein trifft. Und das sind halt die Dinge, wo wir gesagt haben, wir ziehen einfach unser Ding durch. Und dann muss man meistens die Konsumenten gar nicht so wirklich überzeugen, sondern sagt, ja, kommt ran, trinkt hier was, probiert was und fertig. Und ich erzähle euch nicht was von der grünen Paprika und von irgendwelchen Tabaknoten.
Ja. Also so niederschwellig wie möglich und einfach Spaß haben, ne? Eigentlich, ich meine, also weil du ja meintest, naja, das muss sich bei mir die Nägel hochgerollt haben. Also ich bin auch ein Verfechter von dem, ein Wein muss halt schmecken, so egal, was nach Wasser schmeckt. Jeder, der irgendwie da probiert, schmeckt was anderes raus oder schmeckt halt gar nichts raus. Das ist ja auch wurscht. Das muss halt letzten Endes schmecken, wie mit so vielem. Und Geschmack ist ja halt streitbar, ne? Und das ist in diesem Fall natürlich auch so, ne? Also ich meine, ich war gespannt. Ich habe es dir ja eingangs schon gesagt, ich war nie so Energy-Trinker. Das hat mich nie gereizt und hat mich nie so angezogen. Von daher war ich jetzt mal gespannt. Ich meine, das ist ja was Fruchtiges, was man schon mal auch trinken kann. Gar keine Frage. Es ist jetzt nicht das, was... ich meine, einen ganzen Abend würde ich das jetzt nicht durchtrinken, aber mal so ein Glas, warum nicht, zwischendurch, kann ich mir gut als Aperitif, als Start in den Abend vorstellen, warum auch, ne? Also auch zu einem Essen, warum nicht, ne? Also das ist gar keine Frage, aber natürlich, klar, ne? Die Party-Zielgruppe tickt da schon auch so ein bisschen anders. Man merkt aber, die Basis, die ihr da so Stück für Stück aufgebaut habt und das, was du jetzt auch alles so erzählt hast, zeigt ja irgendwie das Logo, zeigt ja auch so ein bisschen nach oben, geht's stetig bergauf. Gab's dann aber auch jetzt so in dieser Zeit, in den letzten Wochen und Monaten, so Momente, wo ihr beide gesagt habt, verrückt, was wir hier machen und was wir uns da ja vielleicht auch zugemutet haben, in Anführungszeichen.
Also wenn ich ehrlich bin, gibt's den Moment jeden Tag, weil wir könnten uns, es soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen oder so, aber wir könnten es uns auch einfacher machen, sagen wir mal so. Aber wir hängen halt mit dem Ding so mit Herzblut drin und wir haben so viel investiert. Gerade jetzt in der Corona-Zeit standen wir wirklich knietief in der Scheiße. Das muss man einfach so ganz auf Deutsch dann auch sagen. Jeden Tag eigentlich. Wir sind im Prinzip, bei uns ist so ein bisschen diese Schwelle, wir sind zu klein, um alles outzusourcen und zu groß, um alles selber zu machen. Das ist einfach gerade so dieser Punkt bei uns, wo wir zwar jetzt gute Gespräche geführt haben und wo, glaube ich, auch dieses Jahr alles in die richtige Richtung geht. Aber wir machen halt gerade einfach alles selber. Das ist einfach, wir haben vom Branding über die Website, über unser Social Media, wir haben eine Agentur gegründet während Corona, also da, das ist mehr oder weniger Inhouse-Marketing, aber das sind alles so Sachen, wo wir alles selber machen und von den Bestellungen über Displays ausfahren. Ich habe knapp 50 Displays ausgefahren an Rewe und bin da mit dem Transporter hingefahren und habe die Dinger aufgebaut. Das sind alles so Sachen, die sieht man natürlich nicht. Das klingt immer sehr romantisch mit Startup und Wein-Startup und die Jungs, ja, und jetzt so langsam läuft's und die kriegen irgendwie was auf die Kette. Aber unterm Strich ist es jeden Tag ein Aufstehen, wo ich mir denke, boah, ja, jetzt hier wieder was verpacken und da wieder was machen und dann hat man da wieder einen Glasschaden und so weiter und so fort. Das sind alles... Also ich würde lügen, wenn ich nicht jeden Tag daran denken würde und sage, boah, muss das eigentlich sein, Getränkebranche? Warum? Warum die Getränkebranche? Wir hätten doch lieber mal Software gemacht. Das wäre einfach einfacher gewesen. Aber es macht brutal viel Spaß. Es macht Spaß, einfach die Leute abzuholen, mit denen zu reden. Man kann im Prinzip so mehr oder weniger das Hobby zum Beruf machen. Wir sind dann auf Festivals unterwegs. Wir lernen mega coole Leute kennen. Und dafür lohnt sich's dann einfach immer wieder. Aber es ist ständig, eigentlich jeden Tag, jede Woche mit Bürokratie, mit Steuer und so weiter und so fort. Das sind einfach Themen, wo man sich dann schon immer denkt, warum tue ich das einfach? Aus welchen Gründen? Aber es macht einfach zu viel Spaß, dass wir das canceln. Und egal, wie viel Hate wir bekommen ja auch viel positive Nachrichten. Es wird immer viel über Hate geredet. Wir kriegen auch genauso viele coole Nachrichten, wo wir sagen, okay, es lohnt sich daran, irgendwie weiter festzuhalten und die Weinbranche mal ein bisschen zu entstauben. Also wir machen da auf jeden Fall weiter. Wir sind, glaube ich, jetzt ganz gut krisensicher mittlerweile, so relativ. Und deshalb immer weiter, aber ja.
Ja, hauptsächlich, weil es Spaß macht und es für euch auch irgendwie ein großes Stück Leidenschaft ist, so wie ich das heraushöre. Wir machen weiter, immer weiter, wie du so schön gesagt hast. Wie sieht's denn aus mit Winefly in den nächsten Jahren? Was sagst du oder was sagt ihr, wo geht's dahin? To the Moon?
Wir hoffen to the Moon, natürlich. Also wir haben natürlich einen sehr, sehr guten Plan. Über Businesspläne müssen wir, glaube ich, mittlerweile nicht mehr reden. Ich bin kein großer Fan von Businessplänen, seit es da so ein paar Phasen gab. Wir wollen einige andere Märkte auch noch erkunden, weil wir uns ziemlich sicher sind, dass der deutsche Markt nicht unser stärkster Markt ist. Also es gibt auf jeden Fall interessantere Märkte. Das haben wir jetzt auch auf den Messen gemerkt, wo es da, in welche Richtung es da gehen kann. Ist gerade der Bereich United Kingdom ist sehr, sehr stark, was die Engländer angeht, was Benelux angeht tatsächlich und Richtung Thailand, weil da ist dieses klassische alkoholfrei, die Frage stellt sich da eigentlich gar nicht. Entweder ich trinke was oder ich lasse es bleiben. Also dieser Markt, der hier gerade so ein bisschen aufkommt, das ist schon sehr, sag ich mal, schon sehr dachlastig. Und da wollen wir auf jeden Fall noch angreifen und dann haben wir dieses Jahr auch noch was Größeres vor mit einer sehr großen Produktion. Wir werden wahrscheinlich auch in kleineres Gebinde gehen, einfach alles ein bisschen praktischer. Und das sind jetzt mal so die großen Ziele, aber jetzt eins nach dem anderen. Also Mallorca ist natürlich gerade stark, ne? Also der Ballermann, da sehen wir gerade sehr, sehr großes Potenzial. Und das ist jetzt mal so, das ist im Prinzip so unser Ziel. Und natürlich, ja, die Number One, das sind wir jetzt sowieso schon, aber die Number One Energy Wine Brand zu sein. Und das wollen wir natürlich auch entsprechend etablieren, weil ich habe ja auch schon von anderen bekannten Sektkellereien, die versuchen sich da auch gerade ganz, ganz gut dran. Johannes, du wirst wahrscheinlich auch wissen, von wem. Da bin ich froh, dass wir uns da eigentlich immer noch ganz gut halten. Also, und es nicht irgendwie so eine Eintagsfliege ist, wie es teilweise bei denen dann ist.
Ja, sobald die ersten MeToo-Produkte kommen, weiß man ja, dass man aufs Richtige fährt oder beziehungsweise auf den richtigen Mix in dem Fall gesetzt hat, ne? Und das klingt auf jeden Fall nach großen Aufgaben, nach großen Herausforderungen und sicherlich wird es weiterhin abwechslungsreich sein. Deswegen mal was ganz anderes zum Abschluss. Was ist denn dein ganz persönlicher Genussmoment?
Also mein ganz persönlicher Genussmoment ist, wenn ich bei uns auf dem Balkon sitze, einen schönen eiskalten Weinfly mir aufmache, direkt aus der Flasche, nicht aus dem Glas und vielleicht noch der Grill noch ein bisschen läuft. Der Hund ist da. Der Hund, der hat einen guten Tag. Und ich gucke in die Sonne, guck bei uns übers Remstal und das ist auch schön. Und das ist mein absoluter Genussmoment. Also schöner könnte es eigentlich nicht sein. Da ist alles in Ordnung.
Ja, und das passt ja jetzt wunderbar. Die Nächte oder die Abende und die Tage werden wieder wärmer. Und dann kann man wunderbar natürlich da übers Remstal schauen. Maximilian, ich danke dir für deine Offenheit, für das, was du uns über Winefly auf den Weg dorthin auch erzählt hast. Und wer jetzt Winefly ausprobieren möchte, natürlich findet man alle Links in den Shownotes und kann dort natürlich dann auch entsprechend bestellen. Man kann aber auch natürlich sehen, wo es Winefly gibt. gibt. Also von daher, alle Chancen, dass man das probieren kann, stehen gut. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Folge gerne. Am besten mit jemand, dem ein bisschen mehr Genuss im Alltag gut täte. Bis zur nächsten Folge.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.